Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Ich heiße Ulrike Metternich und bei mir ist meine Freundin Lucia Sutter-Rehmann.
Hallo.
Lucia, schön, dass du da bist. Die meisten wissen das wahrscheinlich jetzt auch schon, dass du Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät in Basel bist und dass ich als Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin hier bin. Also Lucia, eine neue Staffel, ein neues Thema. Und weißt du, wir haben da eine Personengruppe, die kommt immer wieder in den Evangelien vor, aber wir haben noch nie über sie gesprochen. Das sind die Pharisäer. Und da frage ich mich, wer waren eigentlich die Pharisäer? Die werden ja so oft im Umfeld Jesu erwähnt, aber wissen tun wir eigentlich sehr wenig von ihnen.
Ja, so ist es. Mhm. Die Pharisäer, die werden im Neuen Testament gefühlt 100-mal erwähnt. Mhm. Und auch der jüdische Historiker, Zeitgenosse Flavius Josephus schreibt über sie. Und doch, es scheint so, als ob sie nach dem großen jüdisch-römischen Krieg und der Zerstörung Jerusalems von der Bildfläche verschwunden sind. Mhm. Wir wissen wirklich sehr wenig über sie. Obwohl in letzter Zeit entstanden einige ganz gute Forschungsarbeiten über sie. Und ich denke, da kommt doch schon ein neuer Blick auf diese Gruppe.
Ja, es ist eigentlich doch eigenartig, nicht, dass von denen gar nicht so viel bekannt ist und dass sie auch immer weg sind. Und da frage ich mich, ja, haben die denn nichts geschrieben? Gibt es irgendwelche schriftlichen Zeugnisse, die die pharisäische Bewegung hinterlassen hat? Oder haben wir irgendwelche historischen Quellen? Also ich meine, sowas richtig Geschriebenes, Dokumente oder sowas.
Mhm. Das hätte man gerne. Hm. Und da ist man eben so ein bisschen einerseits aufgeschmissen und andererseits auf Paulus angewiesen. Ja, Paulus ist einer der wenigen, wenn nicht der einzige Pharisäer, von dem es schriftliche Zeugnisse gibt. Also unser Apostel Paulus.
Unser Apostel Paulus?
Ja, unser Apostel.
Na nee.
Von ihm haben wir doch einige Briefe, oder? Die sind gesammelt worden und im Neuen Testament versammelt. Und er hat ja in einem seiner Briefe explizit geschrieben, dass er ein Pharisäer sei.
Also ja, also das stimmt. Also das habe ich auch noch im Kopf, also dass er im Philipperbrief geschrieben hat und ich zitiere das jetzt auch mal. Mhm. Da schreibt er, ich wurde am 8. Tag beschnitten, ich bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer nach dem Gesetz. Mhm. Also das ist doch ganz eindeutig. Paulus bezeichnet sich als Jude und als Pharisäer. Weißt du, Lucia, ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige unserer Zuhörerinnen sich jetzt schon mal fragen, Paulus hat sich doch zum Christentum bekehrt. Da können wir ihn doch nicht mehr als Pharisäer bezeichnen, oder?
Ja, ja, ich weiß. Darüber wird diskutiert und das wird auch oft so gelehrt, dass das ein Vorher und Nachher ist. Erst gab es den ungläubigen Saulus, der die Christen verfolgt hat. Der war jüdisch und eben offenbar auch pharisäisch. Aber dann wurde er Christ und dann ging er auf Missionsreisen. Ja, es stimmt, Paulus gefiel es lange Zeit absolut nicht, was die messianischen Gemeinden so taten und er bekämpfte sie. Mhm. Dann aber, ich denke, je mehr er von ihnen kennengelernt hatte, er schloss sich ihnen an. Paulus wird sich selbst nie als ungläubigen Menschen gesehen haben. Also dieses Vorher-Nachher mit Glauben und Unglauben bezeichnen würde, ganz im Gegenteil. Er war vor und nach seiner Hinwendung zu den messianischen Gemeinden tief im jüdischen Glauben verwurzelt. Er liebte die Tora, er liebte Adonai, den jüdischen Gott. Er hat auch seine Hinwendung zu der Jesusgemeinschaft keineswegs als Religionswechsel verstanden. Und die Theologin Paula Fredriksen, die in Boston gelehrt hat, die sagt es ja so ganz schön, seit Christus in Paulus lebte, konnte er noch ein besserer Pharisäer sein. Das finde ich toll.
Also das ist doch wirklich schon eine sehr spitze Bemerkung, noch ein besserer Pharisäer sein. Ja. Also er wurde jetzt nicht Apostel oder Christ oder ja, er hat die Religion nicht gewechselt für sich selbst. Aber das muss ich erstmal neu denken. Also auf jeden Fall sehen wir doch, wenn wir die Briefe von Paulus lesen, dass er ein ganz, ganz gebildeter Pharisäer war. Paulus hatte ein profundes Wissen von der Tora und wie du sagtest, er hat sich weiterhin als Jude und als Pharisäer verstanden. Für ihn war das kein Bruch, sondern eine Erweiterung, eine Glaubenserweiterung.
Ach ja, und den Namen gewechselt hat er schon gar nicht. Er ist immer Shaul gewesen, Saulus. Und dann Paulus geworden. Also das ist ein und dasselbe, einfach auf Hebräisch und Griechisch, respektive Lateinisch, ist derselbe Name, Shaul. Mhm. Es ist die spätere Theologie, die da einen Bruch gesehen hat oder hineinkonstruiert hat. Einen Bruch, um sich auch vom Judentum abzugrenzen. Das ist nicht historisch, dieser Bruch. Also ich würde wirklich ausdrücklich sagen, die Briefe des Paulus, die zum Herzstück unserer christlichen Theologie geworden sind, die sind von einem Pharisäer geschrieben, ob wir das jetzt wollen oder nicht.
Also Lucia, darüber habe ich noch nie so intensiv nachgedacht, wie jetzt, wo ich mit dir darüber rede und wie wir da auch das vorbereitet haben, dieses Gespräch. Ich meine, ich habe immer gewusst, dass Paulus Pharisäer war, aber das war irgendwie so ziemlich weit hinten im Gedächtnis. Das ist gar nicht so nach vorne gekommen. Ne?
Ja, aber es geht mir ja auch so. Also im Gespräch mit dir merke ich, das muss man ganz klar machen. Unser prominentester Apostel war Pharisäer.
Wahnsinn, ne?
Und zwar nicht nur einmal, also zu Beginn seiner Laufbahn, sondern auch dann noch, als er seine Gemeindebriefe schrieb, also diesen Philipperbrief. Und die sind ja voller Zuneigung zu den Gemeinden, voller Anteilnahme für die Probleme der Menschen. Und das waren die Pharisäer.
Ja, und dabei denken doch viele Pharisäer, das sind doch unangenehme Besserwisser, rechthaberisch und heuchlerisch. Also, passt das denn zu Paulus, ne?
Heuchlerisch, scheinheilig, hochmütig, selbstgerecht und so weiter. Alle diese Zuschreibungen. Historisch völlig falsch, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der Begriff Pharisäer es in die deutsche Sprache so geschafft hat, und zwar sehr negativ.
Also da hast du absolut recht. Also dieses Wort Pharisäer, das hat so viel Vorurteile geladen und diese Vorurteile sind auch so tief in unserem Denken festgeschrieben. Du, die Bezeichnung Pharisäer wird ja auch manchmal zum Schimpfwort. Trotzdem, jetzt muss ich nochmal nachfragen, ja? Denn es steht doch auch im Neuen Testament, dass die Pharisäer sich oft mit Jesus auseinandergesetzt haben, sich mit ihm gezankt haben. Also da waren doch auch Konflikte.
Ja, natürlich waren da Konflikte. Und wer zankt sich nicht? Wobei man halt genau hinschauen muss, was in den Texten steht, also auf Griechisch. Mhm. Manchmal fragen die Pharisäer nur nach. Mhm. Sie wollen es nur genau wissen. Aber in deutschen Bibelübersetzungen steht dann, sie wollten Jesus eine Falle stellen. Oder sie wollten Jesus versuchen. Aber das heißt es vielleicht mal, aber manchmal steht es überhaupt nicht im Text. Und da sollten wir schon sorgfältig hinsehen und nicht jede Rückfrage von den Pharisäern als bösartig und hinterhältig verstehen. Mhm. Also ich schätze Rückfragen immer. Das hilft einfach zur Klärung. Mhm. Man soll keine Angst haben, auch schwierige Fragen zu stellen. Und wenn es den Konflikt gibt, na ja, da kann man damit umgehen. Mhm. Und überhaupt, die Pharisäer waren kein monolithischer Block, der alles glaubte oder abnickte. Also sie waren eine lebendige Diskussionsgemeinschaft. Da wurde gedacht, gefragt, ausgelegt und viel widersprochen.
Ja, und da merken wir doch, so bei Fragen auslegen und widersprechen, Das Verhältnis der Pharisäer zur frühen Jesusbewegung ist auch schwierig zu beschreiben, finde ich. Also, das stimmt doch, dass sie manchmal gefragt haben, aber manchmal haben sie auch gegen Jesus agiert. Also, zum Beispiel in Markus 3, da steht, und da steht da wirklich, dass einige Pharisäer haben sich mit den Gefolgsleuten des Herodes abgesprochen, um Jesus zu vernichten. Also das klang jetzt nicht so nach Übereinstimmung.
Ja, das stimmt. Eben, es ist schwierig zu beschreiben. Ich finde es wichtig, dass es kein monolithischer Block ist. Oder es gab solche und solche und solche Pharisäer. Aber diese Bibelstelle, die du jetzt genannt hast, Markus 3, 6, das sind die, die das Rennen gemacht haben. Also die prägen das Bild. Aber es gibt auch ganz andere, die wir dann wie unter den Tisch fallen lassen, zum Beispiel in Lukas Evangelium Kapitel 13. Da heißt es, in dieser Stunde kamen einige von der pharisäischen Gruppe und warnten Jesus, geh weg und ziehe weiter, denn Herodes will dich töten.
Ja, das ist doch nochmal eine ganz andere Aussage, ne? Mhm. Also, dass die Pharisäer wirklich auf der Seite von Jesus stehen. Und was du sagst, das unterstreicht eigentlich auch der Zeitgenosse Flavius Josephus. Er bezeichnet jedenfalls die Pharisäer als eine Bewegung, die die schwierige Lage der Bevölkerung am allerbesten verstanden haben. Und er schreibt auch nichts Schlechtes über sie. Er sagt sogar, die Pharisäer seien von Natur mild im Bestrafen gewesen. Und dann, das fand ich auch ganz bemerkenswert, da sagt er nämlich noch, dass die Sadduzäer eher die Reichen und die Mächtigen unterstützt hätten, während die Pharisäer, und so formuliert er das, die Pharisäer die große Menge des Volkes auf ihrer Seite hatten.
Genau, ja. Stimmt, schön. Ich finde, dazu passt dass das Bild, das die Evangelien eigentlich skizzieren. Sie erwähnen die Pharisäer in der Passionsgeschichte Jesu nämlich nicht. Sie kommen in der ganzen Kreuzigungsgeschichte nicht einmal vor.
Okay.
Aber die Sadduzäer, die eben, wie du sagst, auf der Seite der Mächtigen waren, Josephus wusste das ja, die waren in die Kreuzigung Jesu involviert und das können wir auch in den Evangelien sehen.
Also, du meinst die Sadduzäer und die Pharisäer. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Ja, genau. Die Pharisäer waren eher Sandalen. Also, das war eine große Volksbewegung. Die Sadduzäer aber waren nur wenige der obersten Familien. Also heute denke ich, die pharisäische Lebensweise, die war attraktiv für die damalige jüdische Bevölkerung im Osten. Sie konnten sich dadurch den massiven Einfluss der römischen Werte entziehen, ja, wenn sie sich auf die Tora beriefen und auf die Tora wie zurückorientierten. Die Römer sagten quasi, alles ist erlaubt, wenn es mir nur nützt und dem Kaiser muss man absolute Treue schwören. Das war so der römische Rahmen. Der war riesig, aber auch so ein bisschen, ja, alles ist egal. Das sahen die Pharisäer schon anders. Sie versuchten, treu am Weg der Tora festzuhalten. Gewalt und Herrschaft lehnten sie ab, verurteilten sie. Das stand im Widerspruch mit dem, was Gott von den Menschen wollte.
Ja, also da nehme ich wirklich wahr, wie sehr die Pharisäer eben in die Schriften guckten, in die Tora guckten und auch im Alltag da waren. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass die Pharisäer dann wirklich so auch interessiert sind an einem ausführlichen Gespräch mit Jesus, der ja auch genau diese Fragen hatte, nicht? Wie leben wir Tora im Alltag? Und ich habe mal nachgeguckt, die haben ihn und seine Jüngerinnen auch immer wieder in ihre Häuser eingeladen, oft sogar am Sabbat. Und dann gingen die Gespräche, die in der Synagoge angefangen hatten oder auf dem Marktplatz angefangen hatten, in den Häusern lebhaft weiter.
Ich denke, da erzeugt das erzeugt ganz ein anderes Bild oder vom Umgang miteinander.
Ja, auf jeden Fall.
Und Jesus und die Pharisäer, ja, die fragt sich wirklich, wie kann man den Alltag mit Würde leben, wenn man nichts hat oder viel zu wenig hat, wenn einem alle Glieder wehtun, wenn die Kinder hungrig sind und man sich den weiten Wegen den Tempel hinauf schlicht nicht leisten kann. Welche Visionen von einem gottgewollten Zusammenleben haben wir eigentlich?
Mhm.
Und wie können wir sie leben?
Mhm. Weißt du, Lucia, bei dem Wort Alltag, da müssen wir auch immer wieder ergänzen, der Alltag der jüdischen Bevölkerung war vom Kaiser in Rom bestimmt. Der war zwar weit weg, aber er setzte ja den König in Jerusalem ein, eben Herodes. Und der Kaiser wollte als Gott angebetet werden. Er war der Größte, der Mächtigste, der siegreichste Kriegherr. Und darum ließen sich die Kaiser auch in riesigen Statuen darstellen. Die waren 10 oder 20 Meter hohe Riesen. Da hast du dich als normaler Mensch schon mal gleich ganz klein gefühlt.
Absolut, Ulrike. Du, ich war ja letzte Woche in Rom und habe die Überreste von solchen Kaiserstatuen gesehen. Also einen riesigen, langen Arm mit einer Hand. So groß wie ein Auto.
Oh wow.
Also das ist richtig unheimlich, so neben einer Hand zu stehen.
Mhm.
Und für mich ist das auch, die Kaiser, die nahmen sich, was sie wollten.
Also das weiß ich wohl, dass sie sich nahmen, was sie wollten. Die,
ja.
Die stehen über jedem Gesetz. Ganz klar, denn die waren ja keine normalen Menschen, sondern sie waren gottgleich. Und je näher man dem Kaiser war, desto mehr fiel auch von seinem Glanz etwas auf einen selbst.
Mhm. Genau. Auf die jüdische Bevölkerung im Nahen Osten fiel aber gar kein Spürchen oder Stäubchen von diesem kaiserlichen Glanz. Sie waren in deren Augen wirklich nur unterste Untertanen. Und von ihnen wurde nur Unterwerfung verlangt. Also zugespitzt heißt das, für die Bevölkerung war die Frage, wie können wir leben, Feste feiern, Sabbat halten, ohne dafür ausgepeitscht zu werden. Denn für Römer war ein Sabbat, ja, das war Arbeitsverweigerung. Das war kein anerkannter Feiertag einer anderen Religion. Im Gegenteil. Darum sind viele Gespräche zwischen Pharisäern und Jesus eben im Grunde zutiefst politisch, wenn wir diesen Kontext mit einbeziehen. Nicht? Auch wenn sie über Alltagsfragen drehen, ja. Diese Gespräche, es geht darum, wie man den Alltag in dieser Zeit leben kann.
Ja, also Lucia, lass uns nochmal diese Bibelstelle anschauen, die du vorhin schon erwähnt hast und wo wir so gut sehen können, wie groß die Nähe Jesu auch zu den Pharisäern war. Das sind nur 3 Verse, aber die sind ziemlich dicht und aufschlussreich. Und die stehen im Lukas-Evangelium. Und die Szene war gerade, dass Jesus in der Öffentlichkeit einen ganz wichtigen und sehr visionären Satz gesagt hat, wie er sich das Zusammenleben der Menschheitsfamilie vorstellt. Also ich lese das mal. Jesus sagt, und die von Osten und Westen, von Norden und Süden kommen, werden in Gottes Machtbereich am Tisch lagern. Und seht, dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Und nachdem er das gesagt hat, geht der Text weiter. Und in dieser Stunde kamen einige von der pharisäischen Gruppe und warnten ihn, geh weg und zieh weiter, denn Herodes will dich töten.
Naja, das haben die Pharisäer schon richtig verstanden, nicht? Wenn die Ersten die Letzten sein sollten, das war eigentlich Revolution. Diese Vision Jesu oder auch der Propheten brachte das Oben und Unten schlicht durcheinander. Und das war in den Augen der Mächtigen Aufruhr. Also, dass die Pharisäer Jesus vor Herodes warnten, zeigt, dass sie in vielem mit ihm übereinstimmten.
Mhm.
Darum warnten sie Jesus nicht nur vor Herodes, sondern sie luden ihn auch in ihr Haus ein.
Mhm.
Wie du sagst, dort konnte man besser diskutieren, also es war ein Safe Space, ohne Angst haben zu müssen, dass falsche Ohren zuhören.
Also diese große Vision, diese Hoffnung, dass es im Machtbereich Gottes keine Rangordnung mehr geben soll, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die gesamten biblischen Schriften. Und weißt du, dazu fällt mir ein, auch in der Nachfolge Jesu kritisiert er ja seine Jünger, weil sie von ihm das Versprechen bekommen wollen, im Himmelreich auf Ehrenplätzen zu sitzen. Das steht in Markus 10. Aber Jesus sagt, es gibt keine Ehrenplätze im Himmel.
Mhm.
Und auf der Erde soll es auch keine geben. Ehrenplätze lehnt Jesus entschieden ab. Und auch Paulus wollte von Hierarchien nichts wissen. In seinen Briefen beschreibt er die Gemeindemitglieder als gleichberechtigte Glieder an einem Körper. Also das sind doch sehr andere Vorstellungen als das, was das Römische Reich da leben wollte.
Genau, genau. Und darum war es gefährlich. Vielleicht können wir es auch so sagen, am Tisch im pharisäischen Haus wird Theologie für den Alltag gelebt und gemeinsam darüber nachgedacht. Und dafür war Jesus ein hervorragender Gesprächspartner.
Also, weg mit dem Zerrbild, dass die Pharisäer die Gegner Jesu gewesen sind. Eigentlich war die pharisäische Bewegung die Bewegung, die sich von allen jüdischen Gruppen am meisten für Jesus interessiert hat. Und eben, weil es so eine große Schnittmenge gemeinsamer Überzeugungen gab.
Mhm. Mhm. Ich habe jetzt vorhin ganz bewusst das pharisäische Haus gesagt. Es gibt nämlich noch ein weiteres Zerrbild, das wir unbedingt ausräumen müssen. Die Pharisäer, ja, das waren nicht alles Männer. Ein jüdischer Alltag wäre ohne die Pharisäerinnen gar nicht denkbar gewesen.
Pharisäerinnen? Das Wort Pharisäerinnen habe ich in meinem ganzen Studium nie gehört. Aber natürlich, du hast recht. Eine pharisäische Familie bestand ja nicht nur aus Männern.
Ja.
Sondern auch waren die Frauen, die Kinder, die Verwandten. Und sie lebten natürlich alle pharisäisch. Aber Lucia, meinst du, die Frauen kannten die Tora? Oder haben die Tora ausgelegt? Also können wir wirklich die Frauen zu Recht als PharisäerInnen bezeichnen?
Ja, das sind wirkliche Fragen. Ja, das ist spannend. Ja, ich würde mich jetzt hier auf Tal Ilan beziehen. Also das war eine Judaistikerin in Berlin. Oder sie lebt immer noch.
Mhm.
Sie hat dazu viel geforscht. Und sie verweist auf Beruria. Das ist eine Frau, die im Talmud mehrmals genannt wird. Sie konnte ausgezeichnet Tora lehren. Und sie war auch von den Rabbinen anerkannt. Man kann sagen, Beruria war eine Ausnahmefrau.
Mhm.
Ja, aber es gab sie. Ja, ist auch der Beweis, dass es das gab. Und die Pharisäerinnen, die kannten die Gebote. So gut wie die Pharisäer, würde ich sagen, mindestens. Sie wussten, wann, wie, wo, was oder wie war sie zu interpretieren im Alltag. Und sie gaben ihr Wissen an ihre Töchter und Schwiegertöchter auch weiter, damit die das wieder wussten. Also da gab es immer Diskussionen unter Frauen und sie lehrten und sie wussten, das ist normal.
Ja, und ich meine, wenn es um Haushalt geht und sogar um einen pharisäischen Haushalt, das sind ja oft ganz alltagspraktische Sachen zu beachten. Wie erziehe ich die Kinder? Wie gehe ich mit Bettlerinnen und Armen um? Wie bereite ich die Feier des Sabbats vor? Und alles sowas, was jeden Tag wieder neu geklärt werden muss.
Mhm. Und das sind ja auch die Dinge, die in den Evangelien vorkommen. Also ich glaube, ich würde schon sagen, ohne Pharisäerinnen gibt es keine pharisäische Lebenspraxis.
Naja, also schauen wir nur mal auf die Sabbatfeier. ohne Frauen war das überhaupt nicht üblich. Im Gegenteil, es gehört doch bis heute zum Ritus, dass die Frau des Hauses die Sabbatkerzen anzündet und einen Segen spricht. Also Lucia, wir müssen wirklich die Frauen in die pharisäische Bewegung hineindenken. Das ist ja erstmal ungewohnt. Aber weißt du, es hat auch lange Zeit gedauert, bis wir die Frauen in der Jesusbewegung entdeckt haben.
Ja, genau.
Und sie nun immer mitdenken.
Mhm.
Und wenn wir jetzt die Pharisäerinnen neu entdecken, dann haben wir auf einmal auch nochmal ein ganz anderes Bild von der pharisäischen Bewegung.
Ja, unbedingt, ja, ja. Wenn Jesus im Hause eines Pharisäers den Sabbat gefeiert hat, ja, dann können wir davon ausgehen, dass Frauen und Mädchen bei den Gesprächen von Jesus mit den Pharisäern dabei waren.
Mhm.
Sie haben mitgehört, sie haben mitgedacht und sie haben auch selbst Fragen gestellt. Also das sehen wir ganz klar, finde ich, bei der Geschichte von Maria und Martha im Lukas-Evangelium.
Mhm.
Darüber haben wir erst einen Podcast gemacht,
ja,
letztens. Martha hört das Gespräch zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten. Sie denkt darüber nach, was das bedeutet, und stellt dann ihre eigene Frage.
Mhm.
Und genau dieses Vorgehen, damit erweist sie sich auch als Torah-Schülerin. Martha spinnt den Faden aus dem vorhergehenden Gehörten weiter und verknüpft ihn dann mit ihrer Lebenserfahrung. Das ist gute pharisäische Praxis.
Mhm.
Und auch ihre Schwester Maria halte ich für eine pharisäische Frau.
Mhm.
Weil im Johannesevangelium bringt Maria von Bethanien ja bei einem Mahl ein reines Öl mit, um Jesus zu salben. Und dieses Wort für rein ist im Griechischen sehr speziell und könnte so viel wie koscher heißen. Also sie bringt koscheres Öl.
Also, du meinst, die Frauen kennen sich gut aus und Maria wäre tatsächlich auch eine Pharisäerin gewesen, die über rein und unrein, koscher und Treff Bescheid wusste, weil eben geschrieben wird, sie hat reines Öl gekauft.
Ja, also ich würde das schon so denken. Ich finde das spannend. Und in einem pharisäischen Haus kannten die Schwestern, Ehefrauen, Töchter und auch die Dienstmägde die Tora, weil sonst hätte pharisäisches Leben gar nicht stattfinden können. Und je mehr in einem Haus über Gott und über das gute Leben nachgedacht wurde, desto mehr wussten auch die Frauen davon.
Ja, also, wenn wir jetzt so darüber reden, du, da merke ich, wie mein Pharisäerbild sich doch sehr verändert. Es wird irgendwie bunter, diverser und irgendwie mir näher. Also wenn ich jetzt so mir vorstelle, dass die Pharisäerinnen ganz selbstverständlich mitgeredet haben und mitgedacht haben, da kommt so ganz normaler Alltagswind in meine Fantasie hinein.
Mhm,
Also auf jeden Fall bricht das die Vorstellung auf, dass die Pharisäer ein griesgrämiger Männerclub gewesen seien.
Ja, das mit dem Alltagswind, das gefällt mir.
Mhm.
Einen jüdischen Haushalt entsprechend der Tora zu führen, ja, das war für viele der damaligen Menschen ein großes Bedürfnis,
ja,
aber oft schwer machbar. Es war damals wirklich schwierig, den jüdischen Glauben und seine Traditionen im römischen Kontext zu leben. Uns ist das oft viel zu wenig bewusst, wie schwer das war.
Ja, Lucia, und du hast es ja oben auch schon mal erwähnt, dass allein den Sabbat zu heiligen ein riesiges Problem war, denn wie sollten jüdische Tagelöhnerinnen oder Sklaven und Sklavinnen, die im Haushalt arbeiteten, den Sabbat als Ruhetag heiligen? Die römische Welt kannte ja keinen Sabbat, das hast du ja auch schon mal erwähnt.
Mhm. Genau, und die alltägliche Frage, wie kann ich sicherstellen, dass ich koschere Nahrungsmittel bekomme? Also solche, die nach den Regeln der Tora hergestellt wurden. Das war schwierig.
Ja.
Also auf den Straßen wurde manchmal Fleisch angeboten, unbekannte Herkunft. Und was macht man jetzt? Soll man es kaufen, weil es billig ist? Oder soll man es nicht kaufen, weil man nicht sicher ist? Also für viele jüdische Menschen war das schwierig und sie holten sich dann Rat bei den pharisäischen Menschen.
Ja, und diese Frage, wie kann ich mich wirklich den jüdischen Essensvorschriften gemäß ernähren? Wie halte ich das also zum Beispiel mit dem Fleisch? Kann man das jetzt kaufen? Das finden wir ja auch in den Briefen des Pharisäers Paulus. Der hat ja auch solche Fragen ganz alltagspraktisch diskutiert. Und seine Briefe haben so viele Männer und Frauen gelesen. Und ich bin wirklich jetzt nochmal hellhörig geworden, dass es auch so wichtig war, dass so viele Frauen das gelesen haben, weil sie ja ganz elementar an dieser Bewegung teilgenommen haben. Und Paulus hat auch so viele Frauen namentlich genannt.
Genau, der Pharisäer Paulus. Er nennt zum Beispiel allein im Römerbrief 9 Frauen. Unter anderem die Gemeindeleiterin Phoebe aus Korinth, die Apostelin Junia und Priska, das war so eine Lehrerin für Paulus. Den ersten Korintherbrief schreibt er, weil eine Frau mit dem Namen Chloe ihn darum gebeten hat, ihr zu helfen, weil es da Konflikte in der Gemeinde gegeben hatte. Und im Philipperbrief spricht er Syntyche und Enodia an, die mit ihm gearbeitet haben. Und den Philemonbrief adressiert Paulus an Apphia.
Okay, also ganz viele.
Er hat volle Frauen, nicht?
Ja, Wahnsinn.
Er war Jude, er war Pharisäer, er war Apostel und an Jesus, den Auferstandenen, glaubte er. Er war ein großer Netzwerker, der Paulus.
Tja, sonst hätten wir auch nicht so viele Briefe von ihm. Und in diesen Briefen werden so viele engagierte Frauen erwähnt. Aber weißt du, recht viele Namen sehen wir ja erst in den Grußlisten, so wie beim Römerbrief, ganz am Ende.
Ja, das stimmt. Ich denke, da können wir jetzt gerade den Satz auch nochmals anwenden. Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Die Frauen hatten große und verantwortungsvolle Aufgaben in den Gemeinden, neben Gemeindeleiterinnen und so. Und Paulus hat von diesen Frauen gelernt und er hat sie geschätzt.
Aber einige schwierige Aussagen zum Thema Frauen hat er doch schon gemacht, oder?
Ja, ja, hast schon recht, liebe Ulrike. Absolut. Aber darüber, finde ich, darüber ließe sich eine weitere Podcast-Folge machen.
Also meinst du, das Thema braucht einen eigenen Podcast?
Ja, unbedingt. Da brauchen wir schon etwas Zeit dafür.
Liebe Lucia, dann danke ich dir an dieser Stelle für das Gespräch heute. Und freue mich auf weitere Gespräche mit dir über Paulus, den frommen Pharisäer, der die Jesusbewegung groß gemacht hat. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Danke, Ulrike. Du, ich denke schon mal weiter über Paulus nach. Feministisch natürlich.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministischebibelgespräche.